ARD.
SWR Kultur. Forum. Pop, Party, Politik. Welche Zukunft hat der Eurovision Song Contest? Heißt das Thema heute. Mein Name ist Eva Röder. October Rain hieß der Song, der zu Beginn des Jahres den ersten Eurovision-Skandal auslöste. Es war der Beitrag der israelischen Sängerin Eden Golan und eine einigermaßen offensichtliche Anspielung auf den Terrorangriff der Hamas im Oktober vergangenen Jahres. Titel und Text wurden etwas verändert. Hurricane heißt es jetzt. Und Israel darf weiterhin am Eurovision Song Contest in Malmö teilnehmen. Zumindest die ESC-Macherinnen und Macher sind wohl zufrieden damit, denn der Eurovision Song Contest soll ja unpolitisch sein. So steht es in den Statuten. Aber geht das überhaupt? Ist die Veranstaltung nicht viel mehr als eine große Glitzerparty? Wie soll der Eurovision Song Contest in Zukunft ablaufen? Und schafft es Deutschland irgendwann mal wieder auf einen der vorderen Plätze? Darum soll es heute gehen. Mit dabei sind Jan Feddersen von der TAZ. Er berichtet seit Jahren über den ESC. Professor Dr. Saskia Jasoltowski, Musikwissenschaftlerin an der Uni Graz. Und Jenny Zülker, Journalistin und Autorin. Frau Zülker, Eden Golan sitzt im Moment mehr oder weniger fest in ihrem Hotelzimmer. Es gibt Demos in Malmö gegen den Krieg in Gaza, gegen Israel. Seit einigen Tagen auch eine Reisewarnung für israelische Fans. Hat wohl nicht so geklappt mit der unpolitischen Veranstaltung, oder?
Ganz genau, aber war auch nicht zu erwarten. Das ist eine Veranstaltung, in der Länder gegeneinander antreten. Also da ist Politik drin, da steckt die Politik schon einfach in der Wurzel sozusagen. Und das war es auch noch nie. Also ich glaube, momentan kann man sich sowieso überhaupt nichts vorstellen, was sozusagen unpolitisch ist. Aber schon gar keine Kulturveranstaltung, wo, wie gesagt, Länder gegeneinander kämpfen. Und das war auch früher schon so. Also der Eurovision Song Contest war auch früher schon eine politische Veranstaltung, immer zum Teil. Kultur ist eben auch politisch, weil wir Menschen ja einfach politisch sind.
Ja, einige Fans machen sich ja Sorgen, so nach dem Motto, ja, dieser ganze Konflikt überschattet dann das Event. Herr Feddersen, was sagen Sie dazu?
Das war in der Tat oder ist in der Tat noch nie so krass wie in diesem Jahr. Und es wird ja in Malmö auch Demonstrationen geben. Sehr vermutlich am Donnerstag, wenn im zweiten Halbfinale Israel antritt und dann am Finaltag am Samstag. Und Fans beklagen sich, höre ich aus Malmö, sehr darüber, dass es wahnsinnig viele Trittbrettfahrer und Fahrerinnen gibt, die so tun, als seien sie irgendwie an einer europäischen Verständigung interessiert, also sich für den ESC interessieren und im Grunde genommen doch nur auf Israel rumkloppen wollen und ihre eigene politische Agenda befriedigt sehen möchten.
Aber wer sollen diese Trittbrettfahrer sein?
Angereiste Polituris. Und dann gibt es ganz in der Nähe von Malmö eine Riesen-Uni, die heißt Lund, in der Stadt Lund. Sieht ein bisschen aus wie Tübingen auf Schwedisch. Und da sind wahnsinnig viele pro-palästinensische Crowds, könnte man sagen. Und in Malmö hat auch eine Uni. Malmö ist traditionell eine Stadt, in der man als Jüdin oder Jude besser keine Kippa trägt. Und das liegt allen Klischees zum Trotz nicht an den vielen Migrantinnen und Migranten, die dort leben, sondern das liegt auch daran, dass das schwedische Bürgertum eigentlich Jüdinnen und Juden nie so gerne hatte und in Malmö schon gar nicht.
Also zumindest die jüdische Gemeinde in Malmö ruft jetzt auch dazu auf, nicht offen jüdische Symbole und so zu tragen. Frau Jasoltowski, ist es nicht auch eh ein bisschen naiv von den ESC-Macherinnen und Machern, ja, den ESC als unpolitisch zu propagieren, sage ich jetzt mal, oder unpolitisch haben zu wollen?
Auf jeden Fall ist es naiv. Auf der einen Seite ist es naiv, sicherlich, da Musik und Kultur nie in einem unpolitischen Vakuum passieren kann. Das ist einfach eine Utopie, das würde nicht funktionieren. Gleichwohl glaube ich aber auch, ist es auch verständlich aus Sicht der MacherInnen, dass der Eurovision Song Contest unpolitisch bleiben soll, wenn man in die Geschichte zurückblickt. 1956 war der erste Eurovision Song Contest und nach dem Zweiten Weltkrieg lag Europa quasi in Trümmern und man wollte tatsächlich über die Macht der Musik und über die emotionale Wirkung der Musik und über ein TV-Entertainment-Spektakel, damals war es noch nicht so Spektakel, damals war es mehr so galamäßig, aber genau über dieses Format wollte man eben einfach Europa zusammenbringen und näher bringen und irgendwie auch ein Stück weit wieder vereinen. Und wenn es eine politische Veranstaltung gewesen wäre, hätte das natürlich nicht funktioniert. Dennoch glaube ich auch, dass jetzt im Laufe der Jahre, ich meine, jetzt sind es natürlich auch 70 Jahre, sind auch vergangen, sollte sich der Eurovision Song Contest auch mal weiterentwickelt haben. Er hat sich ja auch musikalisch und kulturell und auch geografisch natürlich sehr viel weiterentwickelt. Insofern glaube ich auch, dass die European Broadcasting Union hier sich einmal überlegen muss, wie sie nun mit solchen Konflikten einfach in Zukunft umgeht, definitiv.
Genau, die European Broadcasting Union ist die Europäische Rundfunkunion, die das Ganze veranstaltet und alle, die dort Mitglied sind, also nationalen Rundfunksendungen, Ausländer haben, können auch entsprechend am ESC teilnehmen, wenn sie einen bestimmten Geldbetrag auch bezahlen.
Ich möchte unbedingt, dass die EBU in Genf, das ist ja die Generalveranstalterin, weiterhin uns so fromm belügt und sagt, der ESC hat mit Politik nichts zu tun. Das muss die EBU machen, das müssen auch die Veranstalter jetzt in Malmö vom schwedischen Fernsehen, damit es nicht irgendwann eine Überpolitisierung des ESC gibt und dass man zum Beispiel also über einen politischen Zuschnitt einfach verhindern könnte, dass zum Beispiel Israel überhaupt teilnimmt. Und das große Geheimnis des ESC, und das war es auch schon immer, der ESC inkludiert. Das heißt, wer teilnehmen möchte, darf, also wer jetzt direkt zur Eurovisionszone gehört, und Tunesien oder Libanon oder Marokko, sie können teilnehmen, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie selbst zum Beispiel nicht den Boykott von Israel fordern. Deswegen muss der ESC laut Selbstanspruch, na klar, immer behaupten und kann es auch nicht mehr als behaupten, wir sind unpolitisch. Und jeder weiß, Jenny Züker hat das gesagt, alle Kultur ist in sich auch komplett politisch verwoben mit allen Geschichten. Aber ich finde, diese kleine fromme Flunkerei der EBU, die tut uns allen gut.
Das sehe ich natürlich auch so. Also das ist schön, wenn das Kultur inkludiert. Das ist die Hauptaufgabe von Kultur. Das finde ich auch. Meiner Ansicht nach geht das trotzdem nicht. Erstmal hat die EBU ja auch Russland ausgeschlossen und damit eine politische Aussage getätigt. Und ich will das nicht vergleichen. Ich will es nur sagen, so ist es ja. Und zweitens, das zu ignorieren, in welcher Situation wir uns gerade befinden, das finde ich, ist einfach blind so ein bisschen.
Ich glaube, man muss dann nochmal, wenn ich mich da kurz einschalten darf, differenzieren zwischen der European Broadcasting Union, also dieser Europäischen Rundfunkunion, die Vorgaben hat, wer Mitglied und wer kein Mitglied sein darf. Meinungsfreiheit, politische Meinungsäußerung und so weiter, Freiheit der Presse und so weiter. Das sind Werte, für die die European Broadcasting Union steht. Und alle Rundfunkanstalten, die das mitmachen, dürfen auch Mitglied werden und somit dann auch beim Eurovision Song Contest mitmachen. Was der Eurovision Song Contest vorgibt in seinen Statuten ist eben, dass es keine politischen Inhalte auf der Bühne geben soll. Er sagt nicht, dass es ein unpolitisches Event ist.
Ja.
Also sehe ich dann noch mal ein bisschen differenzierter tatsächlich. Das heißt, was drumherum passieren kann und dass es irgendwie politisiert wird, ich glaube, das liegt auch in der Verantwortung jedes und jeder Teilnehmenden, sich da auch zumindest der politischen Wirkung bewusst zu sein und nicht die Verantwortung einfach nur wegzuschieben.
Ja, die Frage ist ja, wo fängt Politik an, wo hört sie auf? Genau. Ne? Wenn jetzt sowieso hier der Schweizer Act als non-binärer Mensch ganz bewusst auftritt oder auch schon Transmenschen, die aufgetreten sind, ist ja auch in gewisser Weise ein politischer Akt im Sinne von, wir wollen hier eine Community integrieren und so weiter. Ist ja auch was Politisches. Ne? Also wo fängt es an, wo hört es auf? Muss ich eine Fahne schwingen?
Auch der neue Text, Hurricane.
Der Politikbegriff, wenn wir jetzt hier am Beispiel von Israel oder von Russland diskutieren. Erstens, also es sind sich wenigstens die Gremien in der EBU in Genf einig, dass Israel ganz bestimmt einen schwierigen, unbedingt zu kritisierenden Abwehrkrieg gegen die Hamas führt. Aber der Unterschied ist, in Israel gibt es einen funktionierenden öffentlich-rechtlichen Sender, in Russland eben nicht. Und Russland hat außerdem versucht, die Sendemöglichkeiten des ukrainischen Senders im Februar 2022 zu zerstören. Also einen stärkeren Angriff eigentlich auf öffentlich-rechtliche Medien gibt es kaum. Ich will nur darauf hinaus, jetzt da auch noch Nemo und Drag und Non-Binary damit reinzurühren. Der ESC ist immer ein Spiegel der sittlichen Änderung in Europa, wenn man so will. Europa hat plötzlich gelernt, eine Conchita Wurst finden wir gut. Und dann lag da, wenn man das genauer analysierte, eigentlich dahinter, dass man eine sensationelle Performance von Conchita 2014 in Kopenhagen total super fand. Und zugleich war das jetzt keine Liebeserklärung an Non-Binary, Drag und so weiter und so weiter. Es gab nämlich auch schon andere Drag-Performances, die waren, um das Mindeste auszudrücken, grottoid. Und das war kaum auszuhalten. Also quasi die Geste alleine zählt nicht, man muss den Stoff auch beherrschen und Conchita konnte und soweit ich hörte, der Schweizer Nemo auch. Aber die Politik ist alleine schon deswegen, ich glaube eine von euch beiden anderen hat das ja auch wahnsinnig klug gesagt, es sind Länder. wir tun so, als sei es eigentlich eine Europameisterschaft des Pop. Und damit ist Politik automatisch im Spiel.
Aber am Ende soll es ja um die Musik gehen.
Ja, ich wollte nur kurz, weil Sie das gerade angesprochen hatten, wo fängt Politik an? Also dass der Song von der israelischen Sängerin zum Beispiel, den sie ja umgeschrieben hat oder der umgeschrieben wurde, von dem behauptet sie, der sei überhaupt nie politisch gemeint gewesen. Ne? Also das ging um was ganz anderes. Und den neuen Song verstehen manche Leute, den neuen Text, wo es jetzt, also sie gesagt, es ging um Liebe natürlich. Und man kann es unterschiedlich interpretieren. Und das ist halt auch so ein Ding der Kultur oder der Kunst. Das ist natürlich immer, Kultur entsteht ja immer aus der Verbindung mit dem Rezipienten oder der Rezipientin. Das heißt, jeder kann es unterschiedlich aufnehmen, theoretisch. Ja? Also alles könnte man politisch hören, wenn man möchte. So. Und deswegen finde ich auch, es steckt einfach drin. Es kommt immer darauf an, wie wir es aufnehmen. Und insofern kann man alles politisch interpretieren und sagen, es ist immer noch ein hochpolitischer Text.
Ja? Solange es nicht explizit angesprochen wird oder so, ist es wahrscheinlich schwierig. Ja?
In Israel habe ich etliche Freunde und Bekannte. Und Israel muss ja als eines der kleineren Länder durch ein Semifinale. Es ist also gar nicht ganz sicher, ob Israel ins Finale kommt. Und in Israel geht das ganz vulgär zu. Da sagt man, wenn Israel nicht im Finale ist und im Halbfinale auf der Strecke blieb, dann ist Europa antisemitisch. Und umgekehrt.
Ob das jetzt alle so sagen, wissen wir nicht, aber es mag ja vielleicht.
Viele. Ja, was ist soziologisch gesehen schon alle? Also jedenfalls viele sagen, dass das ist ein Reflex. Genau wie Deutschland immer sagt, wenn Deutschland mal wieder ein schlechtes Lied abgeliefert hat, ja, wir haben keine Freunde in Europa, so ist das nun mal. Es ist alles, es hängt am Lied. Und wenn Israel jetzt mit Eden Golan ins Finale geht, ist es vor allem ein Zeichen, dass sie offenbar ein gutes Lied zu transportieren weiß. Nicht mehr, nicht weniger.
Frau Jastolczowski, glauben Sie das auch? Am Ende geht es um die Musik, um die Performance und die gute bis sehr gute gewinnt?
Also es geht auf jeden Fall um die Musik, das würde ich definitiv so sagen. Es ist aber nicht nur die Musik. So steht es auf jeden Fall. Also und es war auch noch nie die Musik. Je mehr Spektakel, je mehr Audiovisualität mit dazu kam, je mehr Stage-Performances und so weiter dazu kam, je weniger Live-Orchester da war. Ja, also 1999 wurde ja das Live-Orchester abgeschafft. Und es gab viel mehr Spielraum, wie man eben den Song auch in Szene setzt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Beitrag. Es geht nicht nur um die musikalische Qualität, die ich allerdings auch jetzt hier nochmal unterstreichen möchte, die ich von keinem der diesjährigen Beiträge absprechen möchte, ganz gewiss nicht, sondern die sind alle musikalisch hochwertig komponiert und musikalisch hochwertig produziert. Sie liefern eine musikalische Vielfalt von Rap über Operngesang bis Techno und so weiter und so fort. Unterschiedliche Stilrichtungen, die hier mit hineinkommen. Aber wie gesagt, Teil der Musik ist eben die Musikperformance, also auch das Visuelle, das Drumherum. Die Künstlerpersona, die auf der Bühne steht, die Outfits, die präsentiert werden, die Tänze, wie es choreografiert wird, die Show-Effekte, die Lichteffekte und so weiter und so fort. Und das hatte, um vielleicht bei Jan Feddersen kurz nochmal anzuknüpfen, das hat Conchita Wurst perfekt tatsächlich beherrscht, weil es war ein großartiger Song, großartig produziert und hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch natürlich aufgrund der Performance, auch natürlich aufgrund der Stage-Persona Conchita Wurst. Aber auf jeden Fall auch durch die Musik. Und ich glaube auch, also wenn man Musik durch irgendwas anderes ersetzt, könnte man sich überlegen, man ersetzt Musik durch Zirkusnummern oder so etwas, ja. Es würde nicht funktionieren, weil
steht
Musik
auch in
hat
den Statuten,
Kraft.
Steht auch in den Statuten, nur 6 Personen auf der Bühne und Tiere sind verboten. Also da ist
genau, das wird dann schon ein bisschen schwierig auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, die Kraft der Musik, die dieses Spektakel zu dem macht, was es ist. Und es könnte nicht durch ein anderes Medium außer der Musik und eben diesen 3-Minuten-Songs, bei denen in 3 Minuten alles passieren darf, was man sich je vorstellen kann, dann eben auch auf der Bühne präsentiert wird.
Ja, Frau Zülker, was meinen Sie? Ja, musikalische Qualität steht ganz oben?
Die Songs sind auf jeden Fall immer alle fantastisch produziert. Ich bin nicht ganz so der gleichen Meinung wie die Kollegin, dass es alles auch fantastisch komponiert ist. Also es ist einfach von den Harmonien her oder wie der Song geschrieben ist. Manche finde ich auch einfach flach oder doof, aber es macht nichts. Die klingen immer wirklich toll und natürlich ist das ein multidimensionales Spektakel auf eine Art und Weise. Aber wo ich auch immer drüber nachdenke, ist, es geht ja um Kulturevaluation und das ist ja was unheimlich Schwieriges. Im Gegensatz zu Sport, ne, wo man sagen kann, der am schnellsten ist, der hat einfach gewonnen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Man kann das sogar nachprüfen mit einem Zielfoto. Und bei Kulturevolution ist es halt das Problem, dass wir Kultur unterschiedlich aufnehmen. Manche emotionaler, manche werden davon angesprochen, andere nicht. Das hat mit einem persönlich zu tun. Wie gesagt, das hat was mit dem Publikumsvertrag im Prinzip zu tun. Ja. Und das macht es ja so spannend. Es gibt nicht den besten Song, den alle gut finden. Wenn es das Kunstwerk gäbe, was alle gut finden, dann würden alle Menschen das nur noch machen. Und alle, ne, das geht nicht. Also sobald sich mehr als 2 quasi um den Sieg bewerben, geht es immer um die eben das persönliche Rezipieren. Und das ist so interessant an der ganzen Geschichte, weil wir alle quasi rezipieren, alle unterschiedlich sind dabei und alle unterschiedliche Meinungen haben können. Und diese armen KünstlerInnen versuchen verzweifelt was zu finden, was möglichst viele gut finden. Ja? Das ist wirklich eine Kunst. Also das beeindruckt mich auch immer enorm an der ganzen Geschichte.
Herr Ferder, sind aber trotzdem sitzen in jedem Jahr, in jedem Land mehrere Menschen zusammen und überlegen, den perfekten Song mit der perfekten Interpretin, der perfekten Performance zu schaffen. Und die haben ja schon Kriterien. Wie gewinne ich beim ESC? Haben Sie eine Idee?
Die Schlaueren unter Ihnen stellen sich diese Frage nicht. Ah. Also die wissen, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen oder wenigstens unter die ersten drei zu kommen, geht an so eine Quote ran wie beim Lottospielen. Was die Schlaueren alle begriffen haben, ist, dass es schon mal eine große Kunst ist, nicht Letzter zu werden. Also nie, das ist der eigentlich, und das kann man traditionell, das ist jetzt
alle außer
nicht so,
Deutschland, oder?
Nein, für die betreffenden Länder, das gibt wirklich traumatisierte Länder. Portugal, Finnland, Österreich, gerade die ersten 30 ESC-Jahre, 50er, 60er, 70er Jahre, diese kleinen Länder fanden einfach kein Rezept, was könnte Europa gefallen. Mhm. In der Regel saßen in den Jurys nationalbewusste, bildungsbürgerliche, mit Schönberg und Celan und mit Rilke aufgewachsene Kulturfunktionäre und wollten das immer so wahr und gut und schön machen. Und das ging durch die Bank immer schief. Und irgendwann hatten sie begriffen, sie müssen Pop machen. Sie müssen das so machen. Alle kennen das von uns hier jetzt im Studio. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und interessant ist, es gibt doch ein Rezept, wer gewinnt. Und das kann man aber kaum steuern. Man muss, das ist meine Conclusio nach all den Jahren, die ich als Journalistin ESC beobachte, es hängt an der Interpretin und am Interpreten. Sie müssen wirklich wollen, sie müssen sich entblößen, sie müssen ihr Momentum haben. Ich weiß, dass das Wort Momentum komisch klingt, aber sie müssen es genießen, vor 150 Millionen Zuschauern die Augen zu öffnen, zu singen, als seien sie in einem intimen Club. Und wer Angst zeigt, hat verloren. Das Publikum spürt es sofort.
Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben, dass es eben eine elitäre Veranstaltung ursprünglich war und dass sich das dann verändert hat über die Zeit. Und dass es eben die Einführung des Publikumsvotings gab, genau deswegen, um eben zu schauen, dass es nicht eben nur eine Jury ist, die abstimmt und ihr ästhetisches Urteil abgibt, ja, sondern dass man tatsächlich das Publikum mit ins Boot nimmt und ihnen auch erlaubt, einen musikalischen Geschmack zu haben und diesen dann auch kundzutun. Und meistens, glaube ich, sind es dann Lieder oder Performances, die irgendetwas Außergewöhnliches hatten und mitreißend waren, so wie Sie es gesagt haben.
Aber gab es nicht schon alles? Ne? Es gab doch von Trash bis Glitzer bis authentisch und zurückgenommen und Spektakel und so. Es war doch schon alles irgendwie da. Wie findet man da noch was Neues, Frau Zülker?
Ja, ich habe ja immer vor Corona immer wieder als Kulturjournalist immer wieder gedacht, wäre das nicht schön, wenn mal alle Menschen 2 Jahre aufhören würden, Kultur zu produzieren, damit ich genug Zeit habe, die alten Sachen alle mal durchzuhören, durchzulesen, anzugucken. Ich habe mir das so nicht gewünscht. Ne? Aber auf der anderen Seite haben wir ja gemerkt, jetzt gerade mit diesen vergangenen Jahren, die Menschen können nicht davon abgehalten werden, neue Kultur zu produzieren, auch wenn es alle schon gab. Erstmal kann man Sachen immer wieder noch neu erzählen, außerdem kann man sie auch wiederholen. Vielen fällt das überhaupt nicht auf. Und bei Musik ist das natürlich genauso. Vielen Menschen fällt ja gar nicht auf, dass wenn irgendwas schon mal da war. Man kann eine neue Mischung finden. Ich glaube, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ein vermeintlich, ob es jetzt wirklich super originär ist, aber ein vermeintlich neues Ding zu bringen auf eine Art, also einen neuen Song darzustellen. Also gerade diese Rocknummern der letzten Jahre immer, ne, die dann auch wirklich langweilig komponiert sind oder eben Popsongs, die aus diesen klassischen Taylor Swift-Akkorden bestehen und so. Das ist ja wirklich nicht neu. Da können wir alle sofort mitsingen, aber das ist ja auch eine Qualität davon. Und dann hat man halt in neue Schläuche gefüllt, halt in ein neues Outfit und mit einem anderen Text oder so oder die Persona kommt dazu und dann empfinden wir es als neu oder viele empfinden es als neu genug auf jeden Fall.
Das ist ja die Sache mit der populären Musik. Die populäre Musik erneuert sich immer wieder, aber nimmt auch dann wiederum Altes auf. Also das ist ja nicht nur der Eurovision Song Contest, sondern Wenn man sich die globale Musikkultur anschaut auf der populären Musikebene, passiert es auch immer wieder, dass auch ältere Trends dann wieder neu revitalisiert werden und mit neuen, anderen technischen beispielsweise auch Möglichkeiten dann kombiniert werden. Und die Vielfalt im Eurovision Song Contest zeigt eben, dass es offen ist, eben Rock, Hip-Hop, es gibt alle möglichen Spielarten, die da immer wieder in anderen Kombinationen dann auf die Bühne gebracht werden. Und sicherlich gibt es auch das ein oder andere, wo man sicherlich denkt, das kenne ich doch irgendwoher und das habe ich doch schon mal gehört, aber das gehört eben dann irgendwie auch dazu.
Herr Ferdersen.
Also mit Experimentalmusik hat noch nie jemand beim ESC einen Blumenpott gewonnen. Und mit dem Trash fällt mir ein, weil wir jetzt ja alle im magischen Jubiläumsjahr 50 Jahre ABBA Waterloo 1974 in Brighton sind, die Popkritik, die sich immer so viel auf sich selber und ihre Elaboriertheit einbildet, auf ihre gesamte Aura der Abiturialität, hat komplett versagt bei ABBA. Also die hatten nicht mal ein bisschen Sinn dafür, dass da eine schwedische Band quasi all in gegangen ist. Die hatten Motown drauf, die hatten alles drauf, was zeitgenössisch war, und heraus kam Waterloo und dann hieß es hinterher Trash. Das ist natürlich auch eine Publikumsverhöhnung seitens der Popkritik. Das Publikum hat das Lied gemocht und der Rest in Sachen ABBA ist Geschichte. Und ein Hinweis noch, was mir die Augen geöffnet hat in Sachen Russland, als Conchita Wurst in Kopenhagen gewann vor exakt 10 Jahren, da gab es in Russland auch schon homophobe, antiquere Gesetze, Dito, Belarus und so weiter. Und Conchita Wurst holte bei deren Jurys fast überhaupt keine Punkte, marginal, wenn überhaupt. Aber Conchita Wurst war in Russland und Belarus, als sie noch mitmachten, ebenso populär wie in allen anderen Ländern auch. Das bedeutet, offenbar gibt es eine gesamteuropäische Geneigtheit, auch dem Frischen, dem Neuen, des Reenactments von Erstaunlichem gegenüber. Und das freut mich Jahr für Jahr immer wieder. Und natürlich gibt es immer Neues.
Es gibt ja jetzt inzwischen auch, naja, ich nenne es mal eine Bewegung, die sagt, die Regel ist ja derzeit so, 50% zählt die Jurywertung, die andere Hälfte die Publikumswertung. Wir können auch die Jurys einfach abschaffen und das alles noch ein bisschen demokratischer machen. Zumal ab diesem Jahr ja sogar die Fans in der ganzen Welt abstimmen dürfen und nicht nur in den teilnehmenden Ländern. Was halten Sie davon, Frau Jasoltowski?
Also dieses Abstimmungsprozedere, das hat sich über die Jahre hinweg ja ständig verändert. Also man war sich nie so ganz sicher, was nun richtig und was falsch ist. Und ich glaube, man muss einfach auch da ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass so eine Reform nicht schlecht wäre. Ich meine, im Halbfinale ist es ja sowieso schon so, dass nur das Publikum abstimmt. Da gibt es keine Jury. Insofern ist das sicherlich auch ein Punkt, den man überdenken kann oder könnte. Was ich dann immer am Ende sehr interessant finde, ist eben gerade diese Diskrepanz dann vielleicht dann auch da nochmal aufscheinen zu lassen und dass dann das Publikum dann doch das Ruder nochmal rumreißen kann. Und das ist dann für die ganze Dramaturgie des Wettbewerbs ist das natürlich auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, ja, dass dann am Ende wirklich bis zum Schluss noch nicht klar ist, wer denn tatsächlich gewinnt.
Frau Zülker, was meinen Sie?
Ich finde auch, das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Die Situation kennen wir ja aus allen Veranstaltungen, wo Kulturpreise vergeben werden. Wenn es zum Beispiel im Filmbereich, wo ich da viel drauf gucke, da gibt halt immer die Jury, die Preise vergibt. Da können dann Dynamiken entstehen. Es können halt voreingenommene Leute da sitzen. Es kann eine schlecht ausgewählte Jury sein und so weiter. Denn das ist die Problematik bei einer Jury. Und die Problematik bei einer großen Gruppe von Menschen, wie meinetwegen der Oscar Academy oder der Deutschen Filmakademie ist, es sind so viele Leute, dass auch da dann wieder ganz andere Dynamiken entstehen können. Erstmal kann sein, dass ganz viele Leute aus einem Land, keine Ahnung, anrufen, was ja immer so passiert ist in den letzten Jahrzehnten, dass dann irgendwie manche Länder halt ganz besonders viele Leute mobilisieren konnten, organisieren konnten. Dann kann einfach sein, dass Leute da anrufen, die keine Ahnung haben in Gänsefüßchen, also die einfach nur so mitmachen und sich damit nicht beschäftigen. Die Jury hat ja normalerweise, hoffen wir, sind Menschen mit Expertise, auch wenn sie jetzt eine elitäre Expertise ist, aber sollte ja so sein. Also es gibt in beiden Bereichen auf jeden Fall Unschärfen. Es gibt keine gerechte Auswahl. Das ist das Problem an Kulturauswahl. Und insofern finde ich diese Lösung wirklich ganz gut. Da hat man einfach das Beste und Schlechteste von beiden Möglichkeiten. Anders geht's nicht.
Ja, Herr Feddersen, was meinen Sie? Jury abschaffen, beibehalten, anders gewichten?
Die Jurys kamen wieder ins Spiel, nachdem Lordi aus Finnland gewonnen hatten. Und ich war empört. Also dachte ich mir irgendwie, also was soll das? Elitismus haben wir schon genug in unserer Kultur- und Ästhetikwelt. Aber inzwischen gehören die Jurys mit zur Inszenierung. Die werten ja zuerst, jetzt auch am Samstag in Malmö. Also ich finde, das gehört mit dazu. Lassen wir doch die Expertistinnen miteinander da auch ins Benehmen gehen. Aber ich war trotzdem letztes Jahr, ich wusste, dass diese für mich, also nur meine persönliche private Meinung, diese für mich obskure Schwedin Loreen hat nur gewonnen, weil es die Jurys gibt. Und der wirklich herzensfrische, durchgeknallte, absolut enthemmte Finne Kajoy gewinnt nicht. Das fand ich wirklich verstörend, um auch ein beliebtes Kulturwort zu nehmen. Aber dennoch, mein Ärger gehört auch mit zur Erregungsbubble. Ja. Und
vielleicht brauchst du das Drama, ne?
Vielleicht brauchst du das Drama. Und lassen wir das alles so, wie es jetzt ist.
Okay.
Ich glaube, das ist ja auch der Sinn ein bisschen dahinter. Es soll halt einfach auch polarisieren, es soll Meinungen hervorrufen und so weiter. Und die Jury guckt auf andere Dinge als das Publikum. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist wieder was anderes. Aber es werden zumindest andere Maßstäbe angelegt. Und das tut dem Wettbewerb gut.
Ich glaube auch, dass ich hoffe, mein Latein reicht noch. Aber hieß das nicht, de gustibus est non disputandem ist oder so? Also über Geschmack lässt sich streiten. Und das ist ja genau, also natürlich lässt sich über Geschmack eben streiten. Das machen wir ja alle gerne. Aber das ist ein schönes Streiten. Es ist ein friedliches Streiten, weil keiner einen umbringt, wenn man irgendwie Conchita Wurst oder den Lordi besser findet oder sonst was. Ne? Also das ist irgendwie ganz wunderbar daran. Das ist ein friedliches Streiten. Das machen wir gerne.
Pop-Party-Politik. Welche Zukunft hat der Eurovision Song Contest? Heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit mir, Eva Röder, und meinen Gästen Jan Feddersen, ESC-Experte, Professor Dr. Saskia Jasoltowski, Musikwissenschaftlerin an der Uni Graz, und Jenny Zülker, Journalistin und Autorin. Wir müssen mal auf die deutschen Beiträge der vergangenen Jahre zu sprechen kommen. Auf den aktuellen kommen wir noch mal später zu sprechen. Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen, Herr Feddersen?
Schiefgelaufen ist, dass Deutschland einfach so ein prinzipiell sehr, sehr großes Land ist mit einem wahnsinnigen ökonomischen Bums. Damit will ich sagen, wer in kleineren Ländern wie zum Beispiel Schweden und ABBA oder auch zum Beispiel Irland oder Portugal, wer da mehr als nur nationale Ambitionen hat, ich möchte aus meinen Clubs und aus meinen kleinen Bühnen in Lissabon sonst wo raus, der muss nach Europa gehen, und da bot sich früher auch immer die Eurovisionsplattform an. Mhm. Und Deutschland hatte das nicht nötig. Deutschland war einfach groß genug. Herbert Grönemeyer, es ist immer mein Lieblingsbeispiel, ist weltberühmt genau bis Flensburg, und schon ein Ort weiter in Dänemark kennt den niemand. Und diese Weltberühmtheiten in Deutschland, abgesehen von in gewisser Weise Katharina Valente oder Kraftwerk und, die werden nicht zum ESC gehen, um keinen Platz 2 zu riskieren. Die sind auch ökonomisch betrachtet, sind die so in ihren Image-Claims drin, das können die sich nicht erlauben. Und deswegen ist der deutsche ESC-Beitrag, abgesehen von jenen, die Stefan Raab beigesteuert hat, in der Regel erbarmungswürdig.
Was hat Stefan Raab anders gemacht als jetzt die Veranstalterinnen, Veranstalter? Oder besser gemacht?
Aus einem Kindergeburtstag mit Wettbewerbsanspruch, Bundesliga-Saison an einem Abend, hat er einfach ein großes Spiel gemacht, und das war nicht ganz so ernst. Und dann kam Lena dabei raus, oder letztendlich war er ja auch Mastermind hinter Gildo Horn ein paar Jahre davor und Roman Lob, verschiedene andere. In Deutschland werden vor allen Dingen auch Ambitionen von Künstlerinnen und Künstlern nicht ernst genommen. Also wie sehr die eigentlich glühen. Also wo sind eigentlich, darf man das noch sagen, wo sind eigentlich unsere migrantisch geprägten Deutschen mit ihrer ganzen Energie im Musikbusiness in Deutschland? Die sehen wir alle.
Im Hip-Hop,
genau. Warum hören wir das nicht? Das ärgert mich. Mhm. Hip-Hop, not my style. Aber ich würde die doch gerne mal sehen.
Mhm. Frau Zülker, was meinen Sie?
Ja, ich glaube auch, da gibt es ganz tolle deutsche oder deutschsprachige Bands. Momentan sieht man das ja an dieser Austro-Welle, ne? Also wie unheimlich erfolgreich österreichische Bands wie Bilderbuch und so weiter sind. Und die haben Energie und die sind toll. Und solche Bands gibt es in Deutschland auch. Gibt deutsche Punk-Bands, die toll sind. Also ich finde auch, dass das, was dann immer kommt, ist immer so ein, also das hat Jan, finde ich richtig gesagt, sehr unenergetisch oder sehr energielos. Ja? Also unheimlich oft ist das irgendwie der Versuch, genau diesen, den wir vorhin versucht haben zu definieren, diesen gemeinsamen Nenner, den es nicht gibt, zu finden, anstatt sich darauf zu konzentrieren, sage ich jetzt mal so eben daher, als jemand, der keinen Song da einreichen muss, anstatt sich darauf zu konzentrieren, wo die größte Energie stecken könnte, und dass man halt ruhig mit was lautem, wilden Punk, keine Ahnung, irgendwie rangehen könnte und nicht wieder mit altem Rock oder mit so einem seichten Pop, den andere auch besser können. Ja.
Ganz kurz mal zur Klärung, wer wählt denn eigentlich aus, wer in den Vorentscheid darf, Herr Feddersen?
Das sind über viele Jahre die Zuschauer gewesen, teilweise. Dann sind das Experten, die, das will ich jetzt gar nicht verschwörungsverschwurbeln, aber die sitzen im Hintergrund zusammen, wollen eine Vorentscheidung, eine öffentliche, wollen sie meiden, weil die auch teuer ist. Und dann kommen dann teilweise unambitionierte Acts dabei raus. Das ist schwierig. Und letztendlich war auch eine wie Lena Meyer-Landrut ein Zufall. Die war einfach da zur richtigen Zeit, an den richtigen Orten. Gut ist. So, man kann sich Siege, vordere Platzierung nicht bestellen.
Frau Jasoltowski, was halten Sie denn von dem diesjährigen Act? Könnte der was reißen?
Also da würde ich mir jetzt erstmal zunächst versuchen, kein Urteil darüber zu erlauben, aber ich würde immer ganz kurz zurückrudern und auch das Ganze in einem größeren Bild sehen, denn wir haben immerhin zweimal den Eurovision Song Contest nach Hause geholt. So schlecht steht Deutschland, würde ich sagen, gar nicht. Ja, die letzten Beiträge haben wirklich nicht so gut abgeschnitten, aber ich glaube, das ist einfach tatsächlich eine Sache, es lief dann in diesem Jahr nicht gut und man sollte die Sache, glaube ich, da auch nicht zu pessimistisch sein. Es ist ein Medienspektakel, es ist ein Wettbewerb. Und sicherlich diejenigen, die sowieso schon erfolgreich in Deutschland sind. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, dann diesen Musikmarkt dann quasi wieder mit dem Eurovision Song Contest zu vergleichen, weil diejenigen, die auf dem deutschen Musikmarkt sowieso erfolgreich sind, da herrschen andere Dynamiken als beim Eurovision Song Contest. Beim Eurovision Song Contest ist anderes gefragt als das, was auf dem tatsächlichen Musikmarkt dann auch stattfindet. In Österreich ist es ähnlich. Ja? Also Österreich hat jetzt auch in letzter Zeit nicht so gut abgeschnitten. Und vielleicht ist es tatsächlich auch eine Sache so, also jetzt gerade, wenn ich mir den deutschen Beitrag nochmal vor Augen und in meinen Ohren klingen lasse. Er ist eher ein depressiv trauriger Song, der jetzt vielleicht diese Stimmungsmache und dieses Spektakel nicht ganz so rüberbringt, wie man sich das vielleicht von anderen Ländern dann erhofft, beziehungsweise das, was dann auf die Bühne gebracht wird, vielleicht nicht so einen großen Anklang findet. Das heißt jetzt nicht, dass nicht auch natürlich depressive Lieder oder sowas auch schon beim Eurovision Song Contest gewonnen haben, aber diesen hat immer noch irgendwie ein Fünkchen inne gewohnt, das nochmal irgendwie die Zuschauer mitgerissen hat. Für meinen ganz persönlichen, unwissenschaftlichen Geschmack finde ich das Lied ein bisschen zu traurig.
Ja, was sagen die anderen, zu traurig? Zu wenig?
Mein Cup of Tea ist es wenig.
Im vorigen Jahr gab es eine Norwegerin, deren Name mir gerade entfallen ist. Und die bekam bei den Jurys, glaube ich, katastrophal wenige Punkte. Und ich saß dann natürlich als kritischer Obergeier da und dachte, das stimmt doch irgendwie alles nicht. Und das ist doch ein typisches Lied, was meine Nichte hören würde. So irgendwie Dance, Freitagabend raus, an die frische Luft, in Clubs und so weiter. Und dann kam es zum Televoting. Und plötzlich endete die gute Norwegerin auf einem vierten Gesamtplatz. Und das möchte ich auch zu Isaak sagen. Wir unterschätzen den. Es gibt auch ein deutsches Schlechtnörgeln. Und Isaak sieht nicht aus wie die anderen Beauties, männlichen Beauties im Contest. Und das ist sein Vorteil. Und er singt gut. Er kann sich live bewegen. Und ich hoffe sehr für ihn, dass er den Maßgaben des NDR und der ARD überhaupt nicht allzu sklavisch folgt.
Was sind denn diese Maßgaben, die er besser nicht befolgen sollte?
Da kann ich eine Sängerin erinnern, da brach hinter den Kulissen offene Hysterie aus, weil sie leider die Inszenierung mit ihrem auf dem Bühnenboden liegenden Kleid um 2 Zentimeter verfehlt hatte.
Um Gottes Willen.
Das Ergebnis, so ist das nun mal im Showbiz. Und das Ergebnis war, dass sie das Gefühl hatte, überhaupt nichts mehr richtig machen zu können. Darauf kommt's an. Ich glaube, dass der deutsche Kandidat nicht so schlecht abschneiden wird, wie alle glauben.
Was ich ihm zugutehalten möchte, und wie gesagt, das ist gar nicht schlimm, dass ich das nicht mag, weil ich mag viel Musik nicht, das macht nichts. Ich guck's mir trotzdem an. Und das ist eh kein Kriterium. Aber was er, glaube ich, richtig macht, er macht das wirklich so gut er kann. Sowas spürt man ja auch. Ob die im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz oben sind oder ob die denken, oh, ich breche das so ab, ich schleudere das so hin. Und er macht das tatsächlich, glaube ich, so gut er kann. Ja? Und das ist irgendwie was, was ich irgendwie sympathisch finde bei jedem Künstler oder jeder Künstlerin. Ob das dann wirklich gut ist, in Gänsefüßchen haben wir schon gesagt, das ist eh nicht zu beurteilen, weil gut ein irgendwie weicher Wattebegriff ist. Aber das spürt man, glaube ich. Dass er sich
und die Konkurrenz ist groß auf jeden Fall. Ja?
Ein Aspekt, der ja häufig auch angesprochen wird, ist so eine Art Authentizität. Also, dass man irgendwie besonders ehrlich auf die Bühne geht und authentisch wirkt. Wobei ich mich dann immer frage, bei so einem Eurovision Song Contest, wo jedes Augenzwinkern choreografiert ist, geht das überhaupt, Frau Jastolzowski? Kann man also sowas erzeugen?
Ich finde authentisch in dem Musikbusiness ein sehr schwieriges Adjektiv. Und habe das, glaube ich, noch nie irgendwann wirklich verwendet. Noch nicht mal in der doch so stark gelobten authentischen Rockmusik. Ja? Denn authentisch, was bedeutet das tatsächlich? Also ich finde beispielsweise, dass Conchita Wurst authentisch war. Im Rahmen des Eurovision Song Contest hat sie genau die Persona rübergebracht, die sie rüberbringen wollte. Das ist für mich dann eben eine Komplementarität eben zwischen dem, was die Ästhetik des Contests ist, was die Ästhetik der Bühnenperformance ist und ob dies dann auch wirklich mit voller Leidenschaft, könnte man sagen, und mit voller Überzeugung dann auch rübergebracht wird. Das würde mir besser gefallen als also leidenschaftlich oder überzeugt von sich selbst und überzeugt von seinem Beitrag und tatsächlich dabei zu sein und etwas eben rüberzubringen, was dann auch der Funke quasi, der dann überspringen muss zum Publikum. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Kunst, die man dann auf so einer riesigen Bühne, in so einer riesigen Halle dann auch wirklich beherrschen muss.
Ein Sänger sollte und eine Sängerin sollte meines Erachtens im Moment sein. Mhm. Und das ist eine große Kunst. Man muss da viel vergessen. Also einer wie Isaac oder der schweizerische Nemo müssen in der Sekunde vergessen, dass sie eigentlich in den letzten 4 Monaten pro Tag ihre jeweiligen Titel 10-mal gesungen haben. Und jeder, der schon mal am Fließband gearbeitet hat, weiß, dass irgendwann kann man nicht mehr. Es ist so wie ein Wort spricht man 4-mal vor sich hin und versteht es dann nicht mehr. Und das müssen sie alles vergessen und sie müssen das genießen. Und dann kommt das Wort authentisch, will ich auch meiden, aber dann wirkt es wenigstens echt oder irgendwie, ja, zugewandt, lustvoll. Ich habe so viele Interpreten und Interpretinnen kurz vor der großen Bühne gesehen, wie sie da mit Mühe und Not ihre Nerven zusammenhielten und doch irgendwie eher wie schockgefrorenes Eis am Mikro wirkten. Und das wirkt sich auf das Lied nicht gut aus.
Herr Feddersen, auch gleich an Sie die Frage. Stefan Raab will ja wieder einsteigen und den Vorentscheid für die Deutschen retten. Glauben Sie an ihn?
Wenn Stefan Raab das anpackt, hängt das nicht an meinem Glauben, aber dann kann das ein großes Projekt werden. Der kann das einfach. Ist ein großer Musiker und da muss man auch nicht alles mögen, was er gemacht hat. Ich habe den immer geschätzt, weil er auch so eine, oh, es ist so peinlich, solche Worte immer zu sagen, aber er hat auch eine verwundbare Seite, obwohl man das kaum glauben mag, der liebt diesen Wettbewerb und er liebt Wettbewerb überhaupt.
Frau Jasseltowski?
Ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Also ich denke, er würde vielleicht die Ernsthaftigkeit quasi aus der Oberfläche herausnehmen, aber nicht mit weniger Ernsthaftigkeit bei der Sache sein. Und das, glaube ich, genau diese Kombination, dass man den Humor in eine Sache bringt und Leichtigkeit in eine Sache bringt, wie eben den Beitrag zum Eurovision Song Contest aus Deutschland, aber trotzdem mit einer großen Ernsthaftigkeit und mit einem großen Können und Talent eben dahinter steht und die Beitragenden vielleicht da irgendwie auswählt. Aber letzten Endes kann ich jetzt nicht sagen, ob er das wirklich retten kann. Letzten Endes kommt es natürlich auf das Talent an, was dann eben dann am Ende auf der Bühne steht und wie die Show aussieht und dann, glaube ich, kommt auch so ein bisschen der Glücksfaktor vielleicht noch mit dazu.
Ich meine, Deutschland gehört ja auch zu den sogenannten Big Five, also den 5 Ländern neben Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich, die am meisten einzahlen in die Rundfunkunion und deshalb automatisch immer fürs Finale gesetzt sind. Fehlt es vielleicht so ein bisschen an mehr Wettbewerb? Müsste man vielleicht ein bisschen mehr kämpfen müssen? Wäre das eine Alternative, dass man sich auch erst noch qualifizieren müsste, Herr Feddersen?
Das weiß man aus den kleineren Ländern, dass wenn diese dann sich nicht mehr im Finale finden, dass denn da auch die Zuschauerquote eher karg ist.
Ah, okay.
Und in Deutschland wäre das ein Desaster. Das muss man einfach ganz kühl konstatieren. Wenn Deutschland irgendwo nicht dabei ist, ist das Interesse nicht weg, aber wesentlich geringer. Und die EBU hat ein massives Interesse dran, die großen Länder auf jeden Fall in der großen Grand Final-Gemeinde am Samstag dabei zu haben.
Das ist letzten Endes eine Finanzierungsfrage, die da natürlich dann auch dahinter steht, ja. Und die Frage natürlich dann auch, inwiefern würden dann einer von den Big Five dann tatsächlich dann den Eurovision Song Contest überhaupt nicht mehr anschauen. Also ich aus meiner persönlichen Perspektive würde es natürlich trotzdem anschauen, weil es mir natürlich nicht nur um den deutschen Beitrag geht, sondern eben um die kulturelle Vielfalt, die man da auf der Bühne sieht, egal woher sie ist, egal aus welchem Land sie sind. Aber da kann ich nur für mich sprechen, ne?
Und wenn ich das nochmal mit Sport vergleichen darf, bei einer WM, ne? Also denkt man ja auch, man will doch vor allem guten Fußball sehen, meinetwegen bei einer Fußball-WM. Natürlich guckt man sich das Endspiel an, auch wenn Deutschland nicht dabei ist. Machen die Leute aber nicht, ne? Erstaunlicherweise. Also es wird natürlich weniger geguckt. Dabei geht es mir um den Fußball oder geht es mir darum, dass Deutschland gewinnt? Und das kann man da genauso sehen. Mir geht es ja eigentlich um die Musik. No? Also ich will es natürlich gucken, weil es tolle Acts sein sollen. Das sollte eigentlich Kriterium sein, ist es aber anscheinend bei vielen ZuschauerInnen nicht.
Okay, das wäre wahrscheinlich keine Lösung für Deutschland. Frau Jasseltowski, Sie hatten es eben schon angesprochen, es geht natürlich auch um eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, aber es geht allgemein eigentlich um Vielfalt beim Eurovision Song Contest. Und es ist eigentlich auch das Event für die queere Community. Wie ist das eigentlich gekommen?
Also ich glaube, der Eurovision Song Contest zeichnet sich eben vor allem dadurch aus, im Laufe der Jahre, dass wirklich alles auf der Bühne erlaubt sein darf, was ja präsentiert werden kann. Und die Tendenz ging Richtung Medienspektakel, Richtung Glamour, Richtung große Auftritte in großen ausladenden Kleidern und Verwandlungsshows und so weiter. Also es ist tatsächlich eine großartige visuelle Show eben, die auf jeden Fall auch dahinter steckt. Und ich glaube, KünstlerInnen, die auf dem normalen, sage ich jetzt mal, Musikmarkt eben keine Chance hatten, hatten dann vielleicht dort eine Chance. Das beste Beispiel, ich kann mich nur noch mal wiederholen, ist auch hier Conchita Wurst, ja, die eben auf dem österreichischen Musikmarkt keine großen Chancen hatte und dann eben mit ihrer Persona dann beim Eurovision Song Contest gewann und damit dann eben auch zu einer großen, erfolgreichen Nummer geworden ist. Und diese LGBTQ-Community, das ist quasi ein Event einmal im Jahr, wo man wirklich so sein darf, wie man möchte und wo es genau diese Freiheit und diesen Frieden, ja, und die Identitäten, egal welche sie sind, zelebrieren kann. Und es wird eben auch jeder zelebriert und jede zelebriert. Und es wird einfach ein buntes Spektakel erwartet, wo man so sein darf, wie man ist. Und das zumindest mal für einen Abend oder eine ganze Woche, besser gesagt, eine ganze Woche dann einmal im Jahr.
Es war eine schöne Beschreibung, aber sie ist sehr zeitgenössisch. Es gibt tatsächlich, wir möchten uns vielleicht gemeinsam wundern, Schwule und Lesben, die definitiv nicht auf Glamour und Spektakel stehen. Da liegt nämlich auch ein Klischee drin.
Ja.
Der ESC wurde geliebt. Und zwar weiß ich das über, glaube ich, inzwischen geführte 1000 generationsübergreifende Interviews, auch meiner Generation, seit den frühen 60er Jahren. Ältere habe ich nicht gefunden. Die haben es gerne geguckt, und zwar schwule Männer. Lesbische Frauen kamen auch, und die Kategorien der restlichen LGBT-Formel war damals inexistent. Aber in der Regel waren Transmenschen immer bei Schwulen und Lesben dabei. Anyway, man hat es geguckt, weil die hipsterigen Jungs das uncool fanden. Und weil Mädchen das guckten. Und weil man an so einem Abend familiär sein konnte. Und weil es spannend ist. Und weil es Musik war, die über die Horizonte des eigenen Dorfs hinausreichte. Und man könnte sagen, die queere Community hat sich den ESC gegriffen, weil niemand ihn als Icon haben wollte.
Frau Zülker, brauchen wir denn den ESC?
Auf jeden Fall. Also ich möchte auch wieder dann von mir etwas absehen. Also ich persönlich nicht so sehr, viel vielleicht andere, aber wir, glaube ich, als Gemeinschaft brauchen ihn schon. Und nach wie vor glaube ich auch daran, dass um die inkludierende Macht der Kultur dabei geht. Und ich streite gern drüber, oder ich streite eben auch, wie gesagt, friedlich drüber, ob man das nun mag oder nicht, ob das hässlich oder hübsch oder kitschig oder furchtbar schrecklich überdreht Camp ist oder ob das ganz toll ist, dass es eben so ist. Aber das ist ein friedlicher Streit und das brauchen wir alle ganz extrem. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als sich über Kultur zu streiten. Das ist mein Beruf so ein bisschen. Das macht mir wirklich großen Spaß. Insofern bin ich immer dafür, ja? Selbst wenn es mich manchmal geschmacklich wirklich graust.
Frau Jasoltowski, glauben Sie, der ESC hat noch eine große Zukunft?
Ja, da bin ich 100% davon überzeugt. Also er hat es jetzt so lange ausgehalten und hat nur ein einziges Mal während der Pandemie ausgesetzt. Ich glaube, diese Kraft und dieses Entertainment-Spektakel, diese Wirkung von Musik, wirklich dann so viele Menschen in dieser utopischen Bubble irgendwie zusammenkommen zu lassen, das ist schon eine sehr, sehr wirksame Art und Weise, die Menschen wirklich zusammenzubringen. Und es wird sich sicherlich allerdings auch verändern, das glaube ich auch. Also gerade jetzt im Hinblick auf die Situation, in der wir jetzt gerade sind und die Demonstrationen, die dann stattfinden werden in Malmö, wird diese Utopie und dieses Unpolitische, glaube ich, auch irgendwie so seine Kratzer abbekommen. Und das ist vielleicht auch wieder gut so, dass es sich dann auch wieder ein wenig entwickeln kann und auch schauen kann, wie können wir diesen Spagat und diese Gratwanderung herstellen zwischen auf der einen Seite das friedliche Miteinander durch die Musik, durch diese Performances, wo jeder so sein darf, wie er möchte und wo man einfach auch die Kultur und die Musik der anderen einfach feiert und trotzdem aber eine gewisse politische Verantwortung auch zu haben.
Herr Feddersen, welche Zukunft hat der Eurovision Song Contest Ihrer Ansicht nach?
Ja, wenn Leute das fragen, drehe ich die Frage sofort um. Und dann sage ich immer, ja, ich komme gleich drauf zurück, aber glaubst du eigentlich, dass Fußball eine Zukunft hat? Oder Olympische Spiele oder Filmfestspiele? Oder müssen wir eigentlich uns noch so einen anderen Kulturkram erlauben? Dann kurz gesagt, der ESC ist im Grunde genommen auch lebender Beweis für queeres Weltkulturerbe. Unkaputtbar. Und natürlich wird es immer wieder Akzentverschiebung geben und die hat es immer gegeben. Und es gibt ein paar Ingredients, die nicht verhandelbar sind. Es muss weiter eine Punktabstimmung geben, also es muss ein erratisches Moment dabei sein. Und ansonsten, finde ich, freuen wir uns auf die 4 Stunden von Samstag bis in die Nacht auf Sonntag.
Pop-Party-Politik, welche Zukunft hat der Eurovision Song Contest, hieß das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Ich danke meinen Gästen, Jan Feddersen von der Taz, Professor Dr. Saskia Jasoltowski von der Uni Graz und Jenny Zülker, Journalistin und Autorin. Mein Name ist Eva Röder. Lassen Sie sich gut unterhalten. Viel Spaß.